eine elektrisch fahrende weiße Flotte, ein schnelles Glasfasernetz in dieser Stadt, eine intelligente und klimaneutrale Wärmewende, ein attraktives ÖPNV-Angebot, also Zukunft bauen.
Das ist Ihr Bild von Essen?
Absolut.
Gibt es in Ihren Firmen auf der Führungsebene Menschen, die Sie nicht kennen?
Nein.
Bei all diesen ganzen Firmen nicht?
Nein.
Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
Geben Sie uns 30 Minuten und Sie können mitreden. Sie wissen, was Essen noch lebenswerter macht und heute schon so lebens- und liebenswert. Herzlich willkommen gerade Ihnen ganz persönlich, der Podcast zur Stadt, seit vielen Jahren schon an jedem zweiten Dienstag im Monat. Und ich lasse Sie mal in die Töpfe unserer Redaktionsküche hier schauen. Wir haben mal an eine Folge gedacht über das Trendthema Wasserstoff oder eine Folge zu erneuerbarer Energie oder eine zum öffentlichen Personennahverkehr. Dann interessiert mich ja die Zukunft der Bildung sehr oder das moderne Krankenhaus und Glasfaser. Wie wichtig das ist in der Smart City Essen. Und jetzt kommt's, wir machen all das. Und wirklich, wir machen all das in dieser Episode. Mit einer Gesellschaft, deren Namen Sie vielleicht noch nie gehört haben, mit der Sie aber ohne jeden Zweifel schon zu tun hatten. Und wenn Sie nur den Wasserhahn aufdrehen, es ist die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft EVV. Ich treffe den Chef, den Geschäftsführer Jochen Sander, und er hat später noch einen Überraschungsgast dabei, der uns in die Stadt Essen der Zukunft mitnimmt. Wir sind in der Sparkasse Essen, miteinander verabredet, in der Zentrale, ganz oben, obere Etage, 9 glaube ich, über den Dächern der Stadt. Und auf dem Weg dorthin fällt mir auf, dieses EVV-Logo, dieses grüne Logo, das lesen wir in diesen Tagen auf jedem Plakat in der Stadt. Es ist keine klassische Werbung. Unten links, auf jedem Plakat, Jochen Sander.
Gut, das war jetzt ein zufälliger Aufmerksamkeitswert. Unten links auf der Kampagne, die wir gemeinsam mit den anderen städtischen Gesellschaften gefahren sind, für Respekt, für Demokratie, für Vielfalt. Das ist einfach ein Bekenntnis der kommunalen Gesellschaften und ein Aufruf, denkt darüber nach, irgendwie, wie wir diese Gesellschaft weiterentwickeln wollen und können.
Ja. Also die Stadt hat ja wirklich gerade Großes hinter sich gebracht. Ende Juni musste viel ertragen, hat aber auch viel Herz gezeigt, viel Seele gezeigt. Wie haben Sie den Parteitag, das Parteitagswochenende erlebt?
Der Parteitag ist ja begleitet worden von vielen Aufrufen, die das ergänzen, was wir als Gemeinschaft der Gesellschaften getan haben.
Sie waren dabei?
Ich war dabei. Ich war mit Familie dabei, mit Enkelkind, gerade 6 Wochen alt. Moin. Es war eine sehr friedliche und sehr angenehme Stimmung für etwas und nicht gegen etwas.
Sie wohnen in Frohnhausen, ne?
Sehr korrekt.
Sehr korrekt. Sie kennen also auch, wie es sich anfühlt, mit vielen Nationen und vielen Herkünften zusammenzuleben, ne? Und wie viel Probleme das macht, aber wie viel Freude das auch macht.
Ja, absolut. Ich bin in Essen geboren, bin 64 Jahre alt, von daher habe ich ein bisschen Rückblick. Die Stadt hat sich natürlich dramatisch verändert. Also das ist sichtbar. Ich bin im Essener Norden groß geworden, wohne jetzt an der Stadtgrenze Richtung Mülheim. Es gibt Herausforderungen, die können wir auch nicht kleinreden, denen müssen wir uns gemeinschaftlich stellen.
Sie sind schon unser dritter Gast aus Frohnhausen, allein in diesem Jahr. Ich überlege hier schon, ob wir das ganze Podcast-Studio nicht nach Frohnhausen legen, weil da die spannendsten Menschen leben.
Frohnhausen ist, glaube ich, der dichteste und einwohnerstärkste Bezirk in Nordrhein-Westfalen.
Ist das so? Ach, ich lerne nicht aus. Mhm. Vielleicht sind Sie da dann auch in Frohnhausen auf einer spontanen Grillparty. Sie geraten da zufällig hinein. Eine interessierte Frau, nennen wir sie Monika, fragt zwischen Stauder und einer vegetarischen Bratwurst: Jochen, was machen Sie denn beruflich? Haben Sie sich mittlerweile nach all den Jahrzehnten einen Knallersatz zurechtgelegt, um das mal zu erklären, was Sie beruflich machen?
Ich sage Monika, ich arbeite an der Zukunft dieser Stadt. In unterschiedlichsten Bereichen, das macht wahnsinnig Spaß.
Die EVV ist eine städtische Gesellschaft, die meist mehr, manchmal weniger an allem beteiligt ist, was Essen so zusammenhält, habe ich gesehen. Also Ihnen gehört mehr als die Hälfte der Stadtwerke, mehr als 2/3 der Ruhrbahn. Dann auf dem Wasser die gesamte weiße Flotte, Stromnetzfirmen. Was ist die Idee hinter dieser Gesellschaft?
Die EVV ist 1979 gegründet worden, eigentlich aus einem steuerlichen Grund. Man konnte das Plus der einen Gesellschaft mit dem Minus der anderen verrechnen und das spart Steuerzahlungen an andere staatliche Ebenen. So, die EVV hat dann eine sehr bewegte Geschichte und ist heute mit vielen, vielen Zukunftsthemen unterwegs. Wir haben gerade über die Ruhrbahn gesprochen, die Sie angesprochen haben. Die Stadtwerke, beide stehen vor dramatischen Transformationsherausforderungen. Die Energiewirtschaft gerade der letzten Jahre ist allen Hörerinnen und Hörern wohl bekannt. Die Preise sind explodiert. Wie werden wir die Wohnungen künftig mit Wärme versorgen? Das sind Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam mit den Stadtwerken sehr, sehr intensiv stellen. Die andere große Gesellschaft, die Sie angesprochen haben, die Ruhrbahn, ebenso vor großen Herausforderungen. Antriebstechnologie, der ÖPNV der Zukunft muss gebaut werden. Das heißt, muss auch finanziert werden. Also auch da große Herausforderungen. Insgesamt ist das Thema Klimaneutralität durch den Rat der Stadt für 2040 ins Auge gefasst. Ein ganz zentrales Thema. Das gilt auch für die kleinere Gesellschaft Weiße Flotte, die Sie gerade angesprochen haben. Wir sind in diesem Jahr dabei, das dritte Schiff auf vollständigen Elektroantrieb umzustellen.
Ich war jetzt an meinem Geburtstag zum ersten Mal ich wurde jetzt seit über 20 Jahren hier zum ersten Mal Weiße Flotte. Genießen Sie das auch noch so? Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich mache jetzt einfach mal Werbung.
Ja, absolut. Toll. Also das ist ein toller Ort, der See überhaupt. Wir werden ja immer noch mit dem Kohlenpott-Image gelegentlich identifiziert. Aber Essen ist anders, ist diverser, ist bunter, ist grüner. Wenn wir hier aus dem Fenster schauen während der Aufnahme, dann sehen wir das. Und ich glaube, das erlebt jeder und jede, der auswärtige Gäste empfängt. Ja. Essen ist anders, als viele denken.
Und fährt, was die Schiffe angeht, zum Teil schon elektrisch.
Fährt elektrisch. So, und das ist ein Riesengewinn. Die Besucherinnen und Besucher der Weißen Flotte freuen sich geradezu. Als wir das erste Schiff umgerüstet haben, wurde nur noch dieses erste Schiff gebucht. Und deshalb haben wir weitergemacht. Und das war dank intensiver Förderung von Bundes- und Landesebene dann auch möglich.
Steigen wir mal ein. Themen gehen uns nicht aus, weil wirklich so ziemlich jedes Thema der Stadt irgendwann bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegt. Sie sind bereit?
Ich bin bereit.
Sie sind bereit. Ganz großes Thema ist das erste V in EVV, also die Versorgung. Sie versorgen uns mit Ihren vielen Tochtergesellschaften ja eigentlich mit allem, was wir so zum Leben brauchen, ob das jetzt Strom ist, Wärme in Form von Gas, in Form von Fernwärme, sehr mit Wasser zu tun. Steht in so einer Stadt so ein Netz irgendwann mal vernünftig und muss dann nur noch hier und da gewartet werden oder was ist da konkret zu tun?
Die Dauerhaftigkeit der Netze ist unterschiedlich. Wir haben beispielsweise ein Entwässerungsnetz, das ist sehr, sehr alt. Das wird beständig sehr intensiv gepflegt und erneuert. Das spüren die Bürgerinnen und Bürger leider dann auch an den Entwässerungsgebühren. Aber wer Zukunft bauen will und das Netz zukünftig auch weiterhin ökologisch und ökonomisch betreiben möchte, der muss dort anpacken. Das tun die Stadtwerke. In anderen Netzbereichen sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Herausforderungen hoch. Sie haben das Stromnetz angesprochen. Im Stromnetzbereich haben wir natürlich dramatische Herausforderungen durch neue Stromnutzer. Ja, das eine ist das große Thema Wärmepumpe, also die elektrische Beheizung von Wohnungen. Und das zweite Thema sind Elektrofahrzeuge. Das erfordert ganz andere Dimensionierung von Stromnetzen. Wir sind sehr intensiv dabei, das Stromnetz auch zu digitalisieren, denn häufig wissen wir heute gar nicht, wie ist der Stromverbrauch in der Straße 1, 2 und 3 eigentlich gelagert. Und die große Herausforderung im Stromnetz sind die Lastspitzen. Also wenn man alles mitteln könnte, wäre es immer leicht, aber gerade in den Wintertagen will das Elektroauto noch häufiger geladen werden, die Wärmepumpen werden zeitgleich geschaltet. So, das sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und die genauso wie bei der Wärmenetzentwicklung dramatische, auch investive Herausforderungen an die Stadt und die Gesellschaften stellen.
Das ist ja grundsätzlich auch Ihre Aufgabe, die politischen Ideen des Stadtrats und des Oberbürgermeisters dann später in die Gesellschaften hineinzutragen und dort auch umzusetzen.
Ja, die Ideen mitzunehmen, manchmal auch Ideen anzuregen, Ideen vorzulegen. Also wir sind ein bisschen irgendwie wie Pfadfinder. Was gibt es an Neuigkeiten und was ist spannend und wichtig für diese Stadt?
Okay.
Und das ist ja auch das Thema Glasfaser, was wir dann gemeinsam mit Ruhrfiber und dem Kollegen Christopher Rautenberg gemeinsam neu entdeckt haben.
Sie verraten schon unseren Überraschungsgast. Er muss schon lachen. Kommen wir mal zur Versorgung der Zukunft. Sie haben einen besonderen Auftrag der Stadt. Sie sollen zum Beispiel die Sonne nutzen. Was ist da geplant? Was ist auch schon umgesetzt?
Ja, Sonne nutzen heißt im Wesentlichen, Photovoltaikanlagen zu errichten. Wir als EVV sind nie aktiv im privaten Endkundengeschäft. So, das machen die Stadtwerke im Energiebereich für uns. Wir lassen auch keine Busse fahren, das macht die Ruhrbahn. So, da wo wir tätig sind, ist im Konzern der Stadt Essen selbst.
Können Sie da schon in die Glaskugel schauen lassen? Können wir schon sprechen über Badeanstalten oder große Parkplätze der Stadt?
Ja, können wir sehr gerne. Wir sind im Sportbereich auch sehr aktiv. Wir haben gerade auf dem Regattahaus unten am Baldeneysee eine große Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Wir sind bei anderen Sportanlagen gemeinsam mit den Sport- und Bäderbetrieben der Stadt unterwegs, in Schwimmbädern. Das ist beim Neubau von Schwimmbädern, wie wir das in Borbeck jetzt durch die Stadt geplant sehen, immer Standardbaustein. Schwieriger ist es im Bestand. Da muss man gucken, ist die Dachqualität, ist die Dachstatik etc. geeignet. Wir sind aber auch dabei, und das war Ihr Hinweis auf Parkplatz PV, am Messeparkplatz P10 an der Lilienthalstraße in der Nähe des Flughafens Essen-Mülheim, eine große Photovoltaikanlage zu planen. Eine
gigantische, muss man fast sagen.
Für nordrhein-westfälische Verhältnisse tatsächlich eine gigantische, und wir sind zuversichtlich, dass wir einen Start im nächsten Jahr realisieren können.
Die klimaneutrale Stadt, das müsste uns in Essen eigentlich gelingen. Ne? Dieses reine Industriezeitalter liegt hinter uns. Es war immer schon eine besondere Verwaltungsstadt. Sehen Sie es optimistisch?
Ja, ich sehe es optimistisch. Ob man alle Ziele immer so erreichen wird, wie es manchmal gedacht wird, ist ein anderer Punkt. Wir kämpfen in vielen, vielen Bereichen auch mit Hemmnissen und Widrigkeiten. Finanzierung ist ein Engpassfaktor, der uns gerade immens erreicht. Es gibt andere Themen wie Handwerker und Tiefbauakteure sind Mangelware. Ja, also der Umbauprozess soll ja jetzt schnell gehen. Essen hat entschieden, 2040 klimaneutral zu werden oder sein zu wollen. So, und die Zeit ist sehr, sehr absehbar und abzählbar.
Absolut.
So, deshalb, das Anpacken macht Spaß, das macht Sinn. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, irgendwie die Ziele erreichen zu können.
Energie aus Sonne und Wind ist irgendwann reichlich da. Welche Rolle spielt Wasserstoff? Beispielsweise auch als Energiespeicher, aber welche Rolle spielt Wasserstoff in Essen in Zukunft?
Ja, Wasserstoff kann ein Energieträger der Zukunft sein, den man anders speichern kann. Wir kümmern uns auch darum zu diskutieren, welche Rolle Wasserstoff tatsächlich spielen kann. Wir sehen den Wasserstoff in der häuslichen Wärmeversorgung nicht besonders intensiv. Da kann es Ergänzungen, da kann es kleine Punkte der Wasserstoffversorgung zur Wärmeerzeugung geben. Aber im Wesentlichen ist es ein Thema für Antriebstechnologie bei Schwerlastverkehren oder bei Bussen wie bei der Ruhrbahn, oder es ist ein Thema für viele Industrieunternehmen. Mhm. Denn Gas wird ein sterbender Prozess sein. Wie lange wir noch über Gas verfügen können und über Gasnetze verfügen können, wissen wir nicht.
Aber es kommen, die Wasserstoffbusse sind fest geplant.
Wasserstoffbusse sind geplant, sind bestellt und werden bald kommen. So, und wir als EVV haben im vergangenen Jahr eine Machbarkeitsstudie angestellt oder anstellen lassen zu der Frage, können wir eine erste Wasserstoffpipeline in Essen realisieren, die insbesondere zwei Busbetriebshöfe der Ruhrbahn miteinander verbinden soll und dann aber auch anliegende Industrieunternehmen mit diesem Produkt der Zukunft versorgen soll.
Ich habe da Pläne gesehen. Ist das eine besondere Größenordnung in Deutschland, die wir da planen? Wollen wir da allen zeigen, was wir so können?
Ja, wir haben uns als Stadt gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und der Wirtschaftsförderung insbesondere das Thema Wasserstoff sehr, sehr intensiv vorgenommen. Alle Welt redet von Wasserstoff, keiner realisiert, und wir versuchen da mit Macht nach vorne zu kommen.
Gott. Energie haben wir gesammelt, jetzt geben wir sie wieder aus, aber smart, auch da haben Sie Ideen. Ja, dann folgen Sie mir doch bitte alle mit der Zeitmaschine in die Zukunft. Da stehen wir jetzt in der Stadt der Zukunft. Die Sparkasse Essen gibt es immer noch mit Werbung auf der Flugtaxitür. Ich bin mir sicher, seit 1841. Das endet nicht 2050 beispielsweise. Also, schauen wir uns um. Was macht Essen so smart, so clever?
Ja, ich glaube, das Neugierigsein auf Zukunft und Zukunft ermöglichen, das sind die Themen. Sie haben ja gerade gefragt, haben wir dann Flugtaxen, haben wir selbstfahrende Busverkehre mit kleinen Bussen, die uns versorgen, was auch immer kommen mag.
Die müssen ja fliegen zum Stadtteil Essen 51, toi, toi, toi.
Ja, wir wissen alles nicht, was kommt. Ja. Deshalb heißt es irgendwie, möglichst neugierig sein, Neues zulassen, Neues erkunden. Auch mit Fehlern leben lernen, denn wie gerade gesagt, wir wissen nicht, was das richtige Rezept sein wird. Die technologische Entwicklung ist immens. Wir merken das beispielsweise im Bereich der Entwicklung von Batterietechnik im Mobilitätssektor. Wir diskutieren Reichweiten, Reichweiten, Reichweiten. Wir haben heute schon Reichweiten, die wir vor 4, 5, 6, 7 Jahren nicht ansatzweise gedacht hätten. Also neugierig bleiben und den Unternehmen Möglichkeiten bieten, Essen zu nutzen, um Neues zu erkunden.
Heißt Digitalisierung auch der Verwaltung? Sie haben auch gesagt, beispielsweise Bauanträge bequem online einreichen, das sind so Themen, aber dabei darf es nicht bleiben. Sie denken die Zukunft größer. Was macht für Sie so eine zukunftsfähige, lebenswerte Stadt aus?
Für die Verwaltung gibt es einen eigenen CDO, einen Chief Digital Officer, der für die Verwaltungsprozesse sehr, sehr intensiv dabei ist, diese zu digitalisieren und in die moderne Welt zu überführen.
Das dauert alles ein bisschen länger als gedacht.
So ist das. Wir haben auch überall Widrigkeiten und Hemmnisse, ob es Personal- und Fachkräftemangel, Finanzierung auf der einen oder gelegentlich auch Datenschutzthemen sind. Ja. Also das sind immer Themen, die wollen überwunden werden. Aber da packt die Stadt mächtig an. Wir versuchen mit unserem Bereich Smart City das Netzwerk eher außerhalb der Stadtverwaltung zu suchen, also Netzwerke zu schaffen, ja, eine Ermöglichungskultur, eine Haltung kommt hier hin. Wir haben hier in der Nähe der Sparkasse ein großes Start-up-Haus, das die EWG sehr, sehr intensiv mit anderen privaten Akteuren aufgebaut und vorwärts getrieben hat. Das ist das, eine Kultur schaffen für junge Menschen, die in die Zukunft blicken wollen.
Wir können von hier aus sehen, Sie meinen Brick?
Korrekt.
Ja, hier vorne, direkt neben der Funke-Zentrale. Mhm.
So, das sind die Beispiele. Wir wissen nicht alles besser. Ich glaube, davon müssen wir Abstand nehmen. Andere sind die Akteure und wir wollen ihnen das Feld bereiten, irgendwie ihre Ideen auch in unserer Stadt realisieren und leben zu können.
Okay, das verstehe ich. Machen wir es gerne mal konkret. Wie stellen Sie sich beispielsweise das Krankenhaus der Zukunft vor? Wir haben auch dazu schon gesprochen mit Professor Werner, natürlich, Folge Nummer 26. Was glauben Sie, was ist da möglich? Wie können wir vielleicht auch Vorreiter sein?
Ja, ich glaube, das Universitätsklinikum bei Professor Werner ist ein Paradebeispiel für digitale Medizin der Zukunft. Herrn Werner müssen wir ja nicht erklären, der weiß viel, viel mehr als wir.
Der liebt das ja.
Der liebt das Thema, der sieht das Thema und er arbeitet auch an diesem Thema. Es gibt natürlich irgendwie möglicherweise zahlreiche Ergänzungen. Das Thema Glasfaser, also schnelle Versorgung, gerade bei der Übertragung von Bilddaten oder bei Operationsrobotik irgendwie wird ein zentrales Thema auch für die Krankenhauslandschaft sein. Die Frage von Transporten, von Laboruntersuchungsergebnissen. Heute stehen die möglicherweise im Stau, da gibt es möglicherweise andere Varianten, das über Drohnen und dergleichen mehr zu realisieren. Also ich glaube, die Verknüpfung der unterschiedlichen Systeme, sowohl im Mobilitätsbereich wie bei der Zurverfügungstellung schneller Netze, ist das Wesentliche dort.
Ich habe noch ein Pilotprojekt zur Robotik in der Pflege, sicherlich auch sehr spannend. Ganz anderer Bereich ist die digitale Ausstattung der Essener Schulen, Bildung, auch ein spannendes Feld.
Also die Robotik in den Pflegeeinrichtungen einmal angesprochen. Wir sind, als wir anfangs mit dem Thema kamen, ein bisschen belächelt worden. Irgendwie keiner möchte am Pflegebett von einem Roboter bedient werden, sondern von Menschen.
Abwarten.
Ja, erstens abwarten. Ja, es gibt auch Dinge wie Schamgefühle bei Menschen. Also manche lieben es eher sozusagen so versorgt zu werden. Wir sehen die Robotik aber eher als Unterstützung. Wir haben dramatischen Fachkräftemangel im Bereich der Pflege und wir haben schon Pflegeeinrichtungen, die sich der Robotik oder der KI in unterschiedlichem Maße stellen. Ja. Das geht von der automatisierten Reinigung von Pflegezimmern bis hin zu Mitmachaktionen, die ein Roboter sozusagen leisten kann.
Die Menschen, die sagen, ich werde niemals einen Roboter in meine Nähe lassen, wahrscheinlich schmunzeln wir in 20 Jahren, dass es diese Meinung gegeben hat. Das war in vielen Bereichen so. Ich glaube, da wird sich in der Pflege sehr, sehr viel entwickeln an Chancen. Bildung noch mal kurz, da haben Sie...
Ja, Bildung, ganz wesentliches Thema. Ja. Die Stadt Essen ist da Vorreiter gewesen bei der Ausstattung mit digitaler Hardware. Ich glaube, dass im Bildungsbereich wir viel, viel intensiver dazu kommen müssen, digitale Instrumente als Normalität zu begreifen und in den Bildungsrhythmus einzubauen. Da wird es Herausforderungen geben auf allen möglichen Ebenen. Es geht um Lehrer und Lehrerinnen, Fortbildung und Qualifizierung, genauso wie auch um kritische Fragen. Also digital ist auch nicht immer alles und ist auch nicht immer besser. Ein Thema, was mich in ehrenamtlichen Bereichen in den vergangenen Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt, ist das Thema Einsamkeit. Wir denken immer über Einsamkeit im Alter nach, aber es gibt auch die Einsamkeit vor dem eigenen Handybildschirm.
Das hat uns Corona gezeigt auch.
Absolut.
In jedem Alter.
Absolut. Und da sozusagen den richtigen Grad zu finden im Miteinander, das ist, glaube ich, die Herausforderung auch im Bildungsbereich.
Wir haben uns umgeschaut im Essen der Zukunft, reisen wir zurück in die Gegenwart, denn dort wird ja gerade an der Technik gearbeitet, die das alles möglich macht. Ne? Denn diese Unmengen an Daten, Sie haben es gesagt, müssen transportiert werden. Wir reisen zurück. Festhalten, Herr Sander. Ui. Genau, mal ruhig sagen.
Ui.
Sie sind so viel. Ein Schauspieler sind Sie nicht, das muss man merken.
Ruhrfiber ist die Lösung, soll die Lösung sein. Lernen wir kennen, zwar persönlich mit Geschäftsführer Christopher Rautenberg. Hallo.
Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
Na klar, Ruhrfiber kennen wir hier in der Stadt von den gelben Westen auf diesen Mini-Baustellen, muss man ja sagen. Ich habe neulich eine gesehen, so eine Baustelle mit 4 Leuten, glaube ich, war es, auf der Durchfahrt durch Bredeney. Was machen die ja meistens, ja Jungs, was machen die da?
Unsere Bautrupps sind aktuell im ganzen Stadtgebiet unterwegs und dort auch selbstverständlich für die Bevölkerung zu sehen. Wir bauen dort ein flächendeckendes Glasfasernetz in der Stadt Essen und verlegen aktuell hauptsächlich entlang der Straßen unter den Bürgersteigen in circa 60 bis 80 Zentimeter Tiefe sogenannte Längstrassen, also Rohrverbände, durch die Glasfasern gezogen werden und am Ende bis in Häuser und Wohnungen gelegt werden, über die dann Daten übertragen werden.
Ich bin übrigens Profi. Also sie verlegen ja nicht wirklich Glasfaser, sondern sie verlegen ja erstmal Leerrohre und im zweiten Schritt werden dann die Glasfaserkabel, wie wir Fachleute sagen, eingeblasen.
Korrekt. Tja. Genau richtig.
Ich wollte auch nur angeben.
Das ist sehr präzise dargestellt.
Wozu brauchen wir Glasfaser? Also ich habe einen zügigen Anschluss zu Hause, 150, 200 Mbit im Download. Gut, der Upload ist schwach, muss man ja sagen, normalerweise. Aber da gehen ja eigentlich die wesentlichen Dinge, die ich so als Privathaushalt so zaubern möchte, die gehen ja.
Das ist erstmal richtig. Was uns die Geschichte zeigt und gelehrt hat, ist, dass sich das Datenvolumen, was über Datennetze läuft, circa alle 3 Jahre etwa verdoppelt. Mhm. Das heißt, wenn Sie vor einigen Jahren noch Streaming in relativ geringer Qualität, Video- wie Audioqualität betrieben haben, dann kennen Sie heute 8K-Streaming. Mhm. Wenn Sie vorher ausschließlich in Telefonkonferenzen waren, dann hat spätestens seit Corona jeder Bürger das Konzept einer hochauflösenden, möglichst ruckelfreien Videokonferenz verstanden. Mhm. Damit steigt das Datenvolumen, aber auch im geschäftlichen Bereich. Unternehmen brauchen immer mehr Daten. Wir hatten das Thema Krankenhäuser eben schon angesprochen, hochauflösende Bilder für die Diagnose, die in der Cloud gespeichert werden, Architekturbüros, die mit Unmengen an Daten, Plänen und Grafiken arbeiten müssen, die übertragen und gespeichert werden wollen, Marketingagenturen. Es gibt jede Menge Unternehmen, die nochmal viel, viel mehr Daten benötigen als Privathaushalte, die zurzeit aktuell, ich sag mal in Anführungszeichen, nur streamen, nur spielen und nur digitale Medien konsumieren.
Da haben Sie ziemlich genau mein Leben komplett zusammengefasst. Ja.
Somit ist Glasfaser nicht nur für Privathaushalte, sondern vor allem auch für einen Wirtschaftsstandort Essen von wirklich großer Bedeutung. Nicht nur jetzt, aber vor allem in den kommenden Jahrzehnten.
Sie sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, etwas mehr als ein Viertel. Gehört es dann wieder der EVV, also schließt sich der Kreis. Aber Sie bauen eben mit an einem Ziel, das die Stadt Essen ausgegeben hat.
Richtig, absolut. Wir bauen mit an einem Ziel, was die Stadt Essen und Oberbürgermeister Thomas Kufen ausgegeben hat, nämlich an der flächendeckenden Erschließung von Essen mit Glasfaser. Und hierfür sind wir mit Ruhrfiber mit einem ganz besonderen Modell unterwegs. Wir sind nämlich A, privatwirtschaftlich finanziert und nutzen keine Steuergelder für den Ausbau. Aber auch B, bauen wir nur die Infrastruktur und betreiben kein eigenes Endkundengeschäft. Bei uns kann man also keine Tarife kaufen, sondern wir stellen die Infrastruktur für Telekommunikationsanbieter zur Verfügung. Mhm. Und dieses Konzept kennen viele Bürger aus anderen Infrastrukturbereichen, beispielsweise aus dem Bereich Strom. Ein Stromkabel geht ins Haus, man kann sich völlig frei seinen Tarif auswählen. Mhm. Man kann zur Tankstelle fahren und sich völlig frei seine SIM-Karte aussuchen, um verschiedene Mobilfunktarife zu nutzen. Diese funktionieren in Deutschland aber lediglich auf 3 physikalischen Netzen. Mhm. Ein anderes, etwas weiter hergeholtes Beispiel sind vielleicht Flughäfen. Viele Airlines teilen sich den gleichen Flughafen. Es würde keinen Sinn machen, für jede Airline einen eigenen Flughafen zu bauen. Und dieses Konzept der geteilten Infrastruktur, auf der viele verschiedene Endkunden Dienste funktionieren. Das hält nun auch langsam in anderen Ländern schneller als in Deutschland, aber eben auch im Festnetzbereich Einzug.
Gut, wenn ich jetzt irgendwo reinziehe in eine Wohnung, in ein Haus, dann liegt der Strom ja meist schon, ich suche mir einen Anbieter. Hier in diesem Fall Glasfaser, muss ich mich als Eigentümer oder als Mieter, als Eigentümergemeinschaft ganz bewusst dafür entscheiden. Ne? Ich muss mich bei Ihnen melden, ist das richtig?
Das ist richtig. Wir bohren nicht ohne Genehmigung der Hauseigentümer in Wände, sondern wir benötigen von Gebäudeeigentümern, und das geht vom Einfamilienhauseigentümer oder einzelnen Wohnungseigentümer bis hin zur großen Wohnungsbaugesellschaft, benötigen wir die Gestattung, das nennt sich neudeutsch Grundstückseigentümererklärung oder Grundstücksnutzungsvereinbarung, benötigen wir, um unsere Infrastruktur bis in den Wohnraum zu verlegen.
So viel Werbung lasse ich zu.
Das kann ich auf Ihrer Seite schon machen.
Das geht ganz bequem online, das geht per Post, das geht ganz oldschool auch per Fax, aber online ist es am einfachsten.
Und kostet nichts.
Und kostet nichts, das ist richtig. Zumindest kostet es nichts, solange wir uns in der Ausbauphase befinden. Pi mal Daumen kann man sagen, sobald der Bagger am Haus vorbei ist, ist der Anschluss nicht mehr kostenlos, denn dann fängt der Prozess der sogenannten Nachverdichtung an. Also wenn,
dann müssten
wenn
Sie mit dem Bagger wieder zurückfahren.
Korrekt, sozusagen. Dann müssen wir für ein einzelnes Haus nochmal die Straße aufreißen, nochmal eine Genehmigung einholen, nochmal einen Bautrupp rausschicken, und das ist sehr, sehr viel teurer, als das einmal in einem Rutsch von Anfang an zu machen.
Und das ist, weil ich ja nicht genau weiß, wann meine Straße grundsätzlich einmal mit Ihrem Bagger befahren wird, ist es wahrscheinlich sinnvoll, das relativ früh zu entscheiden.
Das ist absolut richtig. Wir bemühen uns natürlich, die Anwohner und Anwohnerinnen möglichst frühzeitig zu informieren über Postanschreiben, über Einwürfe, dass demnächst in den kommenden Wochen die Straße aufgerissen wird. Jedoch gilt das, was Sie gesagt haben, wenn man sich früher entscheidet, ist es für uns auch besser planbar und man hat bessere Visibilität. Ja.
Irgendwann aber, Herr Rautenberg, da haue ich jetzt nochmal investigativ dazwischen, auch wenn das jetzt kostenlos ist. Irgendwann will jemand Geld von mir. Wer verdient wann an mir und der Entscheidung, dass ich Glasfaser habe?
Das ist richtig. Wir verdienen als Unternehmen, als Ruhrfiber Geld damit, dass wir unsere Leitungen an Telekommunikationsanbieter vermieten. Mhm. So, das ist ein Konstrukt, in dem natürlich auch unser Geschäftsmodell daran hängt, dass unser Netz zukünftig ausgelastet ist und Kunden dieses Netz auch nutzen. Das ist wie eine Immobilie. Wenn Sie eine Immobilie bauen und keine Wohnung wird vermietet, dann ist das schön, aber Geld verdienen Sie damit nicht. Mhm. Passend zu dem, was ich eingangs sagte, dass sich das Datenvolumen circa alle 3 Jahre verdoppelt, ist es sehr absehbar, dass die heutige Infrastruktur eben noch nicht jetzt überflüssig ist und in die Jahre gekommen ist, aber in den kommenden Jahren werden wir sehen, dass sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen auf Glasfaser wechseln müssen. Und damit steigt die Netzauslastung perspektivisch. Was wir nur jetzt schon tun, ist von Anfang an alle Gebäude auszustatten mit einem Anschluss, damit sie, wenn dann die Notwendigkeit da ist, auch einen Tarif buchen zu müssen, nicht dann noch teuer einen Anschluss extra gelegt bekommen, sondern der ist dann eben schon da. Ja, und das ist dann im Idealfall so, wie mit dem, wenn Sie eine neue Wohnung ziehen mit dem Stromanschluss, dann ist der Anschluss schon da und Sie müssen lediglich noch einen Tarif buchen.
Mhm. Letzte Frage, wann kommt das zu allen? Also wann habe ich Glasfaser bei mir in Rüttenscheid? Wann hat Herr Sander Glasfaser in Frohnhausen?
Wir kommunizieren unsere Ausbaugebiete auf unserer Website. Wir schreiben aber jeden Eigentümer, der im Ausbaugebiet liegt und demnächst ausgebaut wird, proaktiv an.
Okay.
Also dafür müssen Sie sich nicht unbedingt bei uns melden. Ich wünschte, ich könnte Ihnen jetzt schon bis 2030 den genauen Ausbauplan verraten. Das ist leider nicht ganz so einfach möglich. Aber
schade, das wäre eine sehr spannende Folge
gewesen. Wäre eine sehr spannende Frage, ja.
Zählen wir alle Straßen auf.
Richtig, aber aktuell sind wir in etwas mehr als 20 Stadtteilen schon unterwegs. Ja. Und weitere Stadtteile werden in den Jahren bis 2027, 2028 hinzukommen.
Christopher Rautenberg von Ruhrfiber. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Werden wir persönlich, Herr Sander, nur so privat, wie Sie mögen. Sie sind, haben wir schon gehört, echter Essener, also gebürtiger Essener. Aber Sie haben auch die Welt gesehen. Das muss man sagen, so ist es ja nicht. Ich erinnere da an das Studium in Bochum zum Beispiel.
Ja, ich habe sogar in Marburg studiert.
Ja, sogar Hessen war dabei. Ja,
ja, absolut. Und dann später in Bochum. Ja.
Sie leben in Frohnhausen?
Ja.
Verheiratet, haben Sie Kinder?
Ja, eine Tochter.
Jetzt ist die EVV ja ein spezielles Konstrukt. Das haben wir jetzt rausgehört. Egal wie lebensnah es ist, es ist relativ technisch. Monika von der Grillparty wird das bestätigen. Welche hervorstechende Eigenschaft müssen Sie denn haben, um diesen Laden zu führen, um ihn nach vorne zu bringen, unsere Stadt nach vorne? Lust auf Netzwerken, habe ich schon rausgehört.
Absolut. Netzwerk ist das A und O. Irgendwie in dieser Vermittlungssituation, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ist das Kennen von Menschen, das Zusammenführen von Menschen, das Zusammenführen von Ideen und das Befördern, das Ermöglichen sozusagen und die Lust auf das Neue, glaube ich, das herausstechendste Merkmal.
Gibt es in Ihren Firmen auf der Führungsebene Menschen, die Sie nicht kennen?
Nein.
Bei all diesen ganzen Firmen nicht?
Nein. Die Frage ist immer, wie weit Sie Führungsebene definieren.
Sie sind ja sogar bei der Betriebsgesellschaft von Radio Essen beteiligt.
Absolut.
Also sogar Radio machen Sie.
Ja, Radio machen wir nicht. Ja, ja. Das Sie ist nur die Betriebsgesellschaft, genau, die Veranstaltergemeinschaft macht das Radio.
Ja. Ach, spannend.
Die Sparkasse ist ja übrigens auch beteiligt.
Ja. Und gerade dann, wenn es Ihnen mit all diesen Aufgaben und Themen langweilig werden könnte, da springt ja Gott sei Dank bei Ihnen das Ehrenamt ein. Ich habe es schon gesehen, Vorstand beim Verein zur Förderung des Leistungssports, Vorstand beim Essener Sportbund, Vorstand beim Verein Filmkunst und Kinokultur, Marianne Menzer, haben wir natürlich auch getroffen. Bin ich übrigens auch dabei. Ich bin Vereinsmitglied.
Wunderbar.
Ja. Ja, ich war noch nie auf einer Jahreshauptversammlung, weil Sie mich so anschauen.
Ja, ich glaube, in dem Feld geht es auch mehr um die ideelle Unterstützung und wir hatten ja, wenn ich das auch an dieser Stelle sagen darf, vor einigen Jahren noch die Herausforderung, dass manche Kinopaläste wie die Lichtburg abgerissen werden sollten. Daraus hat sich dann auch der Verein entwickelt und wir sind heute stolz auf dieses Juwel und auf andere Juwele, wie beispielsweise das Glück auf Kino.
Ja, aber was treibt Sie an, daran jetzt noch Ihre Freizeit zu investieren? Ist das eine innere Unruhe oder gibt es so ein großes, pathetisches etwas zurückgeben wollen, oder?
Ja, es ist etwas zurückgeben wollen, aber mich erfreut das auch, an der Zukunft der Stadt arbeiten zu können, das in unterschiedlichen Feldern. Sie haben jetzt einige aufgezählt, es gibt noch ein paar ergänzende Felder und das macht deutlich, woran ich gerne arbeiten möchte. Eine vielfältige Stadt, die unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse befriedigt. Sie haben den Sport gerade erwähnt, eine nur Sportstadt ist auch keine lebenswerte Stadt ohne Kultur. Mhm. Eine Stadt nur mit Kultur, ohne Bewegungsangebote, ohne Gesundheitsangebote ist auch eine langweilige Stadt. So, und deshalb die Buntheit, das stärkt einerseits unglaublich das Netzwerkdenken, denn viele wissen gar nicht, was der eine vom anderen gerade lernen und haben kann. Ja, das ist das Spannende und deshalb stelle ich mich gern auch im Ehrenamt diesen Herausforderungen.
Was schätzen Sie denn hier an unserer Stadt, an Essen? Sie kennen sie ja jetzt schon seit, Sie haben es verraten, gut 64 Jahren.
Absolut. Ich schätze genau diese Buntheit, diese Diversität. Ich schätze die Veränderung in der Stadt. Wir haben eingangs gesprochen über die grüne Stadt Essen. Wir könnten reden über die Kulturhauptstadt, die grüne Hauptstadt. Also wir sind anders und wir sind hungrig auf Zukunft.
So, dann schauen Sie doch jetzt zum Abschluss gern mit EVV-Brille nochmal in die Zukunft. Weiße Plakatwand oben links haben wir immer am Ende der Folge. Das Sparkassen-S. Ansonsten viel Platz für Ihre Vision. Zeichnen Sie für uns.
Ja, eine Stadt, die Bedarfe und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, der Einwohner in ihrer Unterschiedlichkeit abbildet und ganz, ganz wichtig, trotzdem Gemeinsamkeiten lebt und schafft. Denn ohne Gemeinsamkeiten leben wir nur noch in Blasen und das ist für eine Gesellschaft und für eine Gemeinschaft immer ein ganz, ganz schwerer und zu verhindernder Weg. Daran mitzuwirken mit anderen Akteuren, das ist mein Zukunftsbild dieser Stadt.
Und unten rechts eine elektrisch fahrende weiße Flotte.
Eine elektrisch fahrende weiße Flotte, ein schnelles Glasfasernetz in dieser Stadt, eine intelligente und klimaneutrale Wärmewende, ein attraktives ÖPNV-Angebot, eine Entwicklung von gewerblichen Flächen in dieser Stadt, die wir gerade mit einer neuen Flächenentwicklungsgesellschaft sehr intensiv befördern wollen. Also Zukunft bauen.
Das ist Ihr Bild von Essen.
Absolut.
Jochen Sander, danke schön für Ihre Zeit.
Ja, drei Buchstaben, die alles hier in dieser Stadt zusammenhalten. EVV. Und wissen Sie, was ich Ihnen wünsche? Dass Sie diese Folge vielleicht mit den Füßen im Sand hören. Ja, und wenn Sie nur einen Eimer Sand auf dem Balkon haben, genießen Sie den Sommer. Eine Sommerpause, wissen Sie, kriege ich nicht. Die Sparkasse Essen, die arbeitet ja auch durch, 24/7, 365 Tage im Jahr erreichbar. Und so soll es auch dieser Podcast sein. Ich bleibe natürlich schön hier, passe auf unsere Stadt auf. Aber einen Sprung ins Kruger Freibad, den erlaubt man mir. Hier. In unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.